Okay, also ich habe mir ja über lange Zeit gedacht, ist das ein schlechter Scherz?
Aber die Wahrheit ist, dass trotzdem, trotz dieser ganzen Schnitzeljagd und Spielerei, letztlich dieses Buch einfach kein gutes Buch ist.
Für mich ist das ein Roman, der ganz konsequent scheitert, aber dann frage ich mich, warum schreibt man so ein Buch? Er ist ein Roman, der eigentlich das ist, wovon er erzählt, nämlich ein totales Gefangensein im Vorgefertigten.
Presse Play. Die Bücherei.
Ich bin vor einer Woche Ann-Kathrin auf dem Gang begegnet und sie hat zu mir gesagt, sie ist auf Seite 100 beim neuen Christian Kracht und so nach dem Motto, was ist bitte das? Und ich bin jetzt schon wahnsinnig gespannt, ob die Ann-Kathrin zu einem Ergebnis gekommen ist. Das ist nämlich unser erstes Buch, das Buch in allen Auslagen, das wir heute besprechen.
Ja, der neue Christian Kracht, das war so eine Erfahrung der außergewöhnlichen Art für mich, mehr sage ich jetzt einmal nicht. Das zweite Buch, das wir mitgebracht haben, heißt Russische Spezialitäten und stammt vom Autor Dmitri Kapitelmann, hat stark autobiografische Bezüge und handelt von einem Mann und seiner Mutter, die im Ukraine-Krieg dem russischen Fernsehen glaubt. Und das dritte Buch kommt von der Bettina.
Das ist, wir haben darüber geredet und du hast es, glaube ich, auf dem Nachkastel, Suzumi Suzuki, die Gabe.
Ah, darüber freue ich mich jetzt, weil ich das Buch unbedingt lesen will noch, aber gern schon gewusst hätte, wie es ist. Das erfahre ich jetzt von dir.
Genau, und es hat knappe 110 Seiten und überhaupt sind wir dieses Mal, haben wir drei wirklich schmale Bücher, oder? Die haben irgendwie so 200, 180...
Ja, stimmt, ja.
100. Also dieses Mal kann man so quasi in einem, jedes Buch so quasi in einem Rutsch durchlesen, wenn man will. Aber fangen wir mit
Christian Kracht.
Popliterat. Schlagwort.
Naja, ganz am Anfang hat man ihn ein bisschen zur Popliteratur gezählt. Also dann ist das eigentlich immer unpassender geworden, aber es stimmt. Also bei seinem Debüt Faserland, das war sein erster Roman und der wurde gar nicht so toll rezipiert am Anfang, aber dann bald schon sehr diskutiert und auch kontroversiell diskutiert. Ja, Christian Kracht war immer ein bisschen ein ungewöhnlicher Autor, insofern er als Figur auch sehr diskutiert wurde in der Öffentlichkeit.
Das Interessante ist, dass ich von all dem fast nichts mitgekriegt habe. Ich habe den eigentlich erst entdeckt mit Die Toten. Das ist, was ist ein paar Jahre her, 8 Jahre, 9 Jahre, sowas. Und dann Eurotrash, das habe ich gelesen. Und ich habe ihn so quasi kennengelernt, nicht als Popliteraten, sondern als eigentlich eher einen kopfigen Schreiber. Also einer, der sehr, sehr genau konstruiert. Bei Eurotrash vielleicht noch am wenigsten, weil es so ein, wie hat es dir damals gefallen? Ich fand es so ein wahnsinnig anrührendes Buch, dann, obwohl ich mir nicht einmal sicher bin, ob das so gewollt ist, aber es war so, er fährt mit seiner Mutter, er macht einen Roadtrip mit Mama und es ist ein bisschen verzweifelt und so hoffnungsvoll und am Schluss so eine trostvolle Fantasie. Ich fand es irgendwie sehr
naja,
süß.
Es war sicher ungewöhnlich im Vergleich zu den vorigen Büchern, diese extreme Ironie, die er drin hat, dieses Spiel. Das hat sich verbunden mit doch sehr berührenden Passagen in dem Buch.
Gut. Ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir hören einmal in den neuen Roman rein.
Ja, aber haben wir den Namen überhaupt gesagt? Der Roman heißt Air, das englische Wort für Luft. Und übrigens, die früheren wichtigsten Romane sind Faserland, Imperium. Ja, das wird da auch noch was aufzählen. Gut, jetzt sind wir bei Air.
Die schwermütigen Töne waren noch nicht über der Ebene verklungen, da sammelten sich schon die Menschen oben an den Treppen, Männer wie Frauen. Es waren nicht die gleichen Hornlaute wie bei ihrer Ankunft, sondern viel dringlicher, klagender. Es hatte sich alles in Windeseile herumgesprochen. Jemand gab gesteppte Decken aus, andere Speere, Schwerter, Handbeile und Bögen. Pfeile wurden in Köcher gesteckt. Alle wussten genau, was sie zu tun hatten. Es gab keine Anführer, die Befehle riefen. Es kamen immer mehr Menschen, um die Stadt zu verteidigen. Einige waren noch halbe Kinder. Ein paar von ihnen rollten kleine Katapulte zu beiden Seiten des Flusses hoch und füllten die Wurfschaufeln mit den kompakten Ziegeln aus Walfischtran. Andere rannten bewaffnet das Flussufer hinauf, so schnell sie konnten. Paul wunderte sich, dass niemand verzweifelte. Es schien, als seien alle auf genau diesen Augenblick vorbereitet gewesen. Er bat Ildre, rasch hinunter in deren Zimmer zu gehen, um die Pistole zu holen. Die Hündin lief mit ihr mit. Er würde nachsehen, wie viel Schuss noch vorhanden waren, selbst wenn es nur 3 oder 4 Kugeln waren, war das immer noch besser als nichts. Wenn sie doch nur genügend Munition hätten, dachte er. Man könnte dann aus der Deckung heraus abwarten, bis die Boote nah genug waren und dann jeden der Soldaten des Herzogs einzeln erschießen. Er hatte genug vom Töten, wirklich. Aber es ging nicht anders.
So, ich werde versuchen, mich knapp zu halten. Was wir hier gehört haben, spielt in einem der Handlungsstränge. Und zwar ist das eine Art bisschen Science-Fiction, ein bisschen Mittelalter, ein bisschen andere Welt. Soweit ich weiß, hat sich Krach doch überlegt, ob er nicht 2 Monde dort auftauchen lässt. Aber zumindest geht in dieser Welt die Sonne manchmal im Westen auf. Also eindeutig nicht wir, aber große Anklänge natürlich an uns, an unser Leben, an unsere Welt, an Computerspiele in unserer Welt. Also ich habe mich ganz stark erinnert gefühlt an so die Ästhetik mancher Games. Mit so ein bisschen Mittelalter, ein bisschen Sci-Fi. Das ist der eine Strang und da kommt Abenteuer auf Abenteuer auf Abenteuer. Die erleben alles Mögliche. Sie kommen in einen Sandsturm, werden attackiert, müssen sich gegen den Herzog wehren, müssen ihn bekämpfen, müssen, jemand wird krank, muss verbunden werden, etc. So wirklich. Da geht's los. Und die andere Ebene spielt in, ich bin mir nicht einmal sicher, ob man sagen kann, Gegenwart. Weil das, was er beschreibt, ist tatsächlich, könnte man auch sagen, ist ein bisschen älter als die Gegenwart, wo noch diese ganzen Spams von den nigerianischen Prinzen eine Rolle spielen und wo erst noch dieses Handwerk so richtig auftaucht. Also
eine Spur alt gewordene Gegenwart, was dann ja auch zum Roman passt.
Genau.
Finde ich.
Genau. Und die Hauptfigur heißt Paul. Ein Designer und Architekt, der am liebsten die Farbe Grau hat und der eine Halle weiß ausmalen soll mit dem ultimativen Weiß. Und das ist eine Halle, in der lauter Daten gesammelt werden und er kommt rein und es kommt dann zu einem Sonnensturm und zack, ist er in der fremden Welt. Das sind so quasi die beiden Handlungsstränge und jetzt bin ich ganz gespannt, was jetzt dein Schluss ist. Oder quasi, was seine Überlegungen dazu sind. Weil, das muss ich auch sagen, ich glaube, man könnte über dieses Buch ewig reden, weil jeder könnte irgendwelche Verweise, Bezüge, Hintergründe, Metaebenen finden. Und das ist eine einzige Schnitzeljagd, dieses Buch.
Okay, also ich habe mir gedacht, ist das ein schlechter Scherz? Aber um das zu verdeutlichen, möchte ich ein bisschen was über das Buch erzählen oder klarer machen. Ja? Ich lese da den dritten Satz vor. Ich glaube, das ist der dritte, ja? Draußen vor dem Fenster schwebte ein Himmel ohne bestimmte Farbe über den schottischen Orkney-Inseln, der mit hochaufragenden Cumuluswolken zugedrängt war. Bald würden die oszillierenden Vorhänge aus grünem Licht am Himmel zu sehen sein, wenn die Wolken zur Nacht wegzogen.
Darf ich dazu kurz was sagen? Weil da sind wir nämlich sofort bei der Metaebene. Das ist typisch Kracht. Der Kerl haut einen auf den ersten Seiten, aber später schon auch noch, ja, einfach zu mit Adjektiven. Ja, und das Interessante dran ist, es ist auf der einen Seite antimodern, auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil von der Schlichtheit, die dieser Protagonist immer vertritt. Also dieser Ästhetizist will ja alles immer nur grau haben und alles ganz klar und klare Linien. Und da fährt jetzt der Kracht rein mit diesem unglaublichen Wust, mit dieser wahnsinnigen Üppigkeit, die ja dann auch, und deswegen habe ich auch an diese Computerspiele gedacht, die auch an diese Computerspiele erinnern. Es muss alles ganz genau ausgeschildert werden. So wie du dort auch die Grafik hast, hast du hier irgendwie diese völlig üppige Sprache, die einem, ich meine, das kann er ja nicht ernst meinen. Das ist natürlich,
kann er das nicht ernst meinen. Die Frage ist, warum macht er das? Das sind Fertigbausteine. Das ist ein wahnsinnig vertrautes Arsenal aus dem klassischen Roman des 19. Jahrhunderts. Und in der realistischen, in der Gegenwartsebene. Und dann haben wir die andere.
Ja.
Und die klingt wie schlechte historische Fantasy. Also wirklich schlechte.
Ja.
Wenn ich nicht wüsste, ich lese hier Krach, dann denke ich mir, was ist denn das jetzt für ein historischer Jugend-Fantasy-Roman, der nicht sehr empfehlenswert ist?
Aber genau das meine ich. Das ist so quasi, er hat diesen Schlichtheitstypen, ja, mit seinem Grau, wo alles grau sein muss und einfach sein muss und dazwischen vielleicht einmal ein bisschen ein paar Farbtöpfe, aber eigentlich alles ganz einfach. Und dann haut er rein mit einem völligen Eklektizismus, vollkommen wurscht auf welcher Ebene. Auf der einen Ebene eben 19. Jahrhundert, auf der anderen Seite irgendwie vielleicht ein Fantasy-Roman oder Games oder was auch immer du da nennst.
Da hat auch die Bezüge. Ja, die Bezüge. Brüder Löwen, Herz von Astrid Lindgren, was weiß ich, die Game of Thrones-Vorlage. Also da kann man alles Mögliche. Computerspiele, sagst du. Das heißt, es ist extremst künstlich.
Ja.
Natürlich kann man nicht sagen, der schreibt so, weil er nicht besser schreiben kann, sondern der macht es absichtlich. Ja. Die Frage ist, warum macht er es absichtlich?
Weil er gegen diese Einfachheitsdoktrin auftritt. Das ist mein Schluss daraus. Und es gibt ja so quasi noch eine weitere Mitte-Ebene. Ich muss dazu eines sagen, ich erkläre das jetzt mit einer gewissen Begeisterung, aber ich gebe der Ann-Kathrin vollkommen recht, es ist zum Lesen zum Teil einfach wirklich zart und ich bin auch nicht der Meinung, dass es ein wirklich gutes Buch ist, aber es ist spannend gemacht, wie er diese verschiedenen Ebenen einfliegt. Und zwar, du erinnerst dich, es kommt in dieser Fantasy-Ebene, es spielt es zuerst im Wald und da ist alles relativ üppig und wenn man was essen mag, dann schießt man sich halt ein Reh noch mit Pfeil und Bogen, das sind ja irgendwie in so einer Art Mittelalter-Dings vor Erfindung der Brille. Und dann ziehen sie weiter in den Süden. Aus der Flucht von dem bösen Herzog ziehen sie in den Süden. Und dort ist plötzlich alles ganz karg. Also da findet sich dieses Grau, das am Anfang in dieser Ästhetenwohnung ist, findet sich dann so quasi landschaftlich wieder. Und auch, wie sie dort bauen. Das ist ein ganz ein schlichtes Volk, ein ganz ein einfaches Volk, ein sehr kommunistisches Volk. Keiner hat irgendwas. Aber eben alles ist wunderschön, bis zu den Wasserflaschen, die aus Stein gefertigt sind. Sie haben ja noch keinen Ton und nichts, es ist alles sehr, sehr einfach. Und da hast du dann noch einmal diese ästhetische Ebene und sie fliehen dann, also fliehen eigentlich nicht, aber sie werden dann wieder in den Norden zurückgehen und dort wieder die Üppigkeit finden. Also dieses Spiel mit Einfachheit und Üppigkeit, das findet sich hier auf den verschiedensten Ebenen. Und es ist lustig.
Und ich habe das völlig anders gelesen.
Also okay, lustig.
Völlig anders. Also alles, was du da jetzt als üppig siehst, das sind ja, wie gesagt, Fertigbaustände. Das ist ja gar nicht üppig. Ja. Also ich meine, es ist höchstens üppig, weil es aus verschiedenen Zeiten genommen ist.
Ja.
Für mich ist das ein Roman, der letztlich ganz konsequent scheitert. Aber dann frage ich mich, warum schreibt man so ein Buch? Er ist ein Roman, der eigentlich das ist, wovon er erzählt, nämlich ein totales Gefangensein im Vorgefertigten. Im bereits vorhandenen Text, im bereits vorhandenen alten Dingen. Also auch die Träume dann, die irgendwo hinführen. Das ist
und diese Tiere, ununterbrochen diese Tiere, die dann gezähmt werden müssen und die man zu denen mal ganz freundlich ist. Und da kommt ein Hund vor und es kommt eine einäugige Katze vor. Und am Schluss wird auch noch ein Pferd gezähmt, das dann sich nur von dem einen, also vom Korn, reiten lässt. Also es sind einfach so ein bisschen so...
Ja. Genau, also Vorstellungen, Träume, aber nicht unsere und nicht seine und nicht eigene. Und das hat natürlich zu tun mit diesem Datenspeicher, der im Buch vorkommt und der dann durch einen Magnetsturm getroffen wird, sodass dieser Paul quasi in eine andere Welt katapultiert wird. Ja. Dieser Datenspeicher in Norwegen, dieser riesige Cloud-Speicher, speichert die Daten von jedem Menschen, auch die von Paul. Und die Frage in dem Buch ist ja auch, was bleibt von uns? Führen dann diese Vorstellungen ein Eigenleben und so weiter? Ja. Mhm. Ich glaube, man muss auch sagen, dass ein Buch ist, das von verschiedenen Dimensionen handelt und wie die miteinander interagieren. Und ich glaube, ohne das kann man das nicht verstehen. Also du hast die Realität, dann hast du das Zweidimensionale, das ständig eine Rolle spielt, das symbolisch, auch das Papier, das dann zum Papierflieger wird, also quasi plötzlich dreidimensional wird mit allen symbolischen Bedeutungen, die man da dann reinlegen kann. Und du hast eine vierte Dimension, die auch erwähnt wird und die in die Realität reinwirkt. Ja. Also diese Dimensionen sind füreinander durchlässig. Also ganz vereinfacht könnte man sagen, die zweidimensionale, das Papier, das Schreiben oder auch ein Gemälde, das da eine Rolle spielt, eine große, die sogenannte Realität. Und eben eine vierte Dimension, die man vielleicht dann eben mit dieser mythischen Welt verbinden könnte, die mit Träumen zu tun hat. Diese Männer träumen ganz viel. Und diese Dimensionen sind durchlässig füreinander. Und da gibt es ja nicht umsonst ständig diese verbindenden Elemente. Also das sind diese Sandalen, die am Anfang in seiner Wohnung liegen und die in der mythischen Welt auch vorkommen. Da ist das Boot namens Hoffen und so weiter. Lauter Dinge, ja. Und da ist ganz wichtig das Licht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber auf der ersten und dann gleich auf der dritten Seite kommt wieder diese Vorhänge aus grünem Licht. Und ich habe mir gedacht, hat er jetzt versehentlich eigentlich das selbe noch einmal verwendet? Natürlich nicht. Ja.
Und es gibt ein rotes Licht. Das Licht hat immer verschiedene Farben, je nachdem, wo es durch.
Ganz bewusst gesetzt. Mhm. Ja. Das heißt, es geht um das Verhältnis Fantasie, Traum, Literatur, zur Realität.
Aber siehst du, da bist du dem Kracht genauso wie ich nämlich auch reingefallen, weil er wirft einem dauernd irgendwelche Hölzeln hin. Ne? Also intellektuelle Hölzeln, die man dann auffängt und sich denkt, boah, ich habe was gefunden. Ja? Aber die Wahrheit ist, dass trotzdem, trotz dieser ganzen Schnitzeljagd und Spielerei, letztlich dieses Buch einfach kein gutes Buch ist. Es ist zum Lesen einfach wirklich zart. Es sind die Charaktere vollkommen platt. Also ich habe mit keinem dieser Figuren irgendwas näher anfangen können. Und ich habe mir eigentlich...
Ja, aber Bettina, aufgesessen bin ich ihm nicht, weil ich genau weiß, dass das letztlich ins Leere verläuft.
Ja, ja, es, genau. Es, ja.
Wenn er da seine Hölzel hinschmeißt. Ja. Ja.
Auf jeden Fall kann man sagen, es ist wirklich kurz, aber es ist zart zum Lesen. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich empfehlen könnte. Du, Ann-Kathrin?
Ich kann es überhaupt nicht empfehlen. Ich bin wirklich... Na.
Gut, die Ann-Kathrin hat gesprochen.
Eins sage ich noch zum Schluss. Ich war bei diesem Buch noch ratloser als bei dem letzten Buch, wo ich wirklich ratlos war im Podcast. Das war Arno Geiger, Reise nach Laredo. Mm. Und was ich interessant finde, ist, dass es da eine Parallele gibt, weil hier auch ein Mann ist, der keine Hoffnung mehr hat, der in dem
und
Fall
reist,
im Sterben ist.
Ja.
Und dann trifft er dadurch einen Traum in so eine mythische Reise. Mm. Und da schließt er auch eine Schicksalsgemeinschaft und Freundschaft mit einem jungen Menschen. Also dort ist es ein Teenager-Bub, hier ist es ein Mädchen. Also da gibt es interessante Parallelen und ich frage mich, ob das Zufall ist, ja, oder irgendetwas im Zeitgeist liegendes.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob es der Zeitgeist ist. Ich frage mich, ob es einfach das Alter ist der Autoren. Weil das einfach das Alter ist, wo deine Eltern sterben und wo du selber dann anfängst, dich mit dem Thema Tod zu beschäftigen und mit dem Thema auch körperlicher Verfall. Und das spielt den beiden eine Rolle. Ich glaube, das
die
ist...
Die sind da ungefähr der gleiche Jahrgang.
Ja, yeah. Also ja. Ich denke...
Zweite Hälfte 60er geboren, genau.
Ja. Ja. Jetzt kommen wir zu jemandem Jüngeren. Dimitri Kapitelmann ist nämlich 1986 geboren, also 20 Jahre jünger als Christian Kracht. Er ist in Kiew geboren, ist mit seinen Eltern als Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen und hier aufgewachsen.
Ja, das waren Juden, die aus der Sowjetunion und den Nachfolgestaaten eben einreisen durften ab 1991.
Und es ist das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, obwohl er schon zwei geschrieben hat, die eigentlich alle sehr erfolgreich waren. Das ist auch wieder so ein klassischer Fall. Der hat mich immer interessiert, aber ich bin nicht dazu gekommen, was zu lesen.
Und diese zwei Bücher, die er bisher geschrieben haben, sind ja auch autobiografisch. Beim einen geht es um den Vater und eine Reise nach Israel gemeinsam und beim anderen über eine Reise nach Kiew von ihm. Mhm. Diesmal kommt auch wieder eine Reise nach Kiew vor. Ja, und das neue Buch heißt Russische Spezialitäten. Hören wir mal rein.
Am Kiewer Meer ist ein massives Wasserkraftwerk angelegt. Und die ukrainische Energieversorgung zu zerstören, ist für die Russen derzeit ein absolut priorisiertes Ziel. Das größte Kraftwerk der Kiewer Region wurde erst vor wenigen Wochen zur Asche gebombt. Unmengen von Soldaten bewachen nun diese Anlage. Zwischen dem Werk, der Straße, auf der wir fahren, und dem tosenden Meer liegen nur wenige Meter. 100% Abschussquote oder nicht, es bleibt dröhnend still im Auto, während wir das Kraftwerk passieren. Doch kaum liegt die Anlage hinter uns, erzählt Andri lautstark weiter. Ich habe auch schon überlegt, was passieren würde, wenn sie das Wasserwerk erwischen. Wäre auch nicht das Ende. Nachui. Die Stadt liegt inzwischen hinter uns. Ringsherum nur noch Nadelbäume und Wald. Würde man zumindest meinen. Siehst du das? Hier wimmelt es von Zemljankas. Überall sind Soldaten eingebuddelt. Wie zu Demonstrationszwecken schauen kurz einige grüne Tarnkappen aus Erdlöchern hervor. Dim, alles ist hier umgegraben, alles bjat, verstehst du? Diese Leute haben alle ganz normal mit ihren Familien zu Hause gelebt und jetzt leben sie in der Erde. Überall holzen sie die Wälder für ihre Kampfanlagen um, in der ganzen Ukraine oder dem, was davon übrig ist. Ich schaue auf die Prager Torte, die ich höchstpersönlich auf den Knien transportiere, damit sie ja nicht im Kofferraum beschädigt wird. Ich denke an meine Mutter und weiß nicht, was ich fühlen soll. Offenbar spürt sie meine Gedanken und schreibt: Denkst du daran, mir Salo mitzubringen? Mit schön fettem Knoblauchrand? Zur Sicherheit hängt sie noch zwei Beispielbilder an.
In der Szene, die wir gerade gehört haben, befindet sich der Ich-Erzähler in der Ukraine in Kriegszeiten, nach schon 2 Jahren, ist da hingefahren und trifft dort seine Freunde, die halt den Krieg jetzt die ganze Zeit erlebt haben. Und zu Hause sitzt die Mama und schickt Nachrichten. Wie hast du das schon gekauft? Hast du Salo gekauft, den ukrainisch-russischen Schinken, den Speck, den will sie unbedingt haben, er soll dir das und das mitbringen, ja? Weil die Ukraine, das ist ihre Heimat. Gleichzeitig aber, und darum geht es in dem Roman, lebt sie in Deutschland, aber mental im Handy-Russland, wie Dmitri Kapitelmann das nennt. Ja, sie ist quasi eine russisch-fernseh-völkische Mutter geworden, die völlig überzeugt ist, dass Russland in diesem Krieg sich nur verteidigt und die wahren Schuldigen Amerika, die NATO und die Ukraine sind. Und um dieses schwierige Verhältnis zwischen Sohn und Mutter geht es. Und um eine Reise nach Kiew. Das ist quasi der zweite Teil des Buchs. Auch nach Butscha weiter. Und hauptsächlich aber in der Mitte um viel Familiengeschichte rund um das Magazin. Das war ein Geschäft für russische Spezialitäten, das die Familie nach ihrer Ankunft in Deutschland in Leipzig eröffnet hat. Und um diesen Alltag, diesen Familienalltag rund um dieses Geschäft geht es ganz viel. Das Buch hat mich, sage ich gleich, sehr verzaubert. Es ist auf eine wunderbare Weise tragikomisch, voller Absurditäten, mit einer sehr, sehr schönen Leichtigkeit geschrieben, wenn es um diesen Alltag, diesen Familienalltag geht, um dieses Magazin. Eine Leichtigkeit, die sich wirklich nur dann verliert, wenn der Ich-Erzähler in die Ukraine reist.
Genau, und sogar in der Ukraine selber hast du noch sehr viel humoristische Elemente. Er hat diesen ganz speziellen Humor. Also ich muss auch sagen, ich war von diesem Buch begeistert.
Ja,
also
schön.
Von dieser Art von Humor begeistert, die man oft im Osten findet. Ich kenne mich keinen Autor, der in Westeuropa geboren wäre, der diese spezifische Art von Humor hat.
Aha, interessant.
Mich erinnert es ein bisschen, in Österreich gibt es einen Radek Knapp, der aus Polen gebürtig ist. Und der hat das zum Teil auch. Und ich könnte mich eingraben in diese Texte. Es gibt eh so wenige wirklich gute, humorvolle Texte. Und in so vielen, vielen, vielen kleinen Details. Also allein zum Beispiel, wie er dieses alte Klapperfahrzeug beschreibt von der Mutter, sagt, eigentlich fährt er auch nur, weil er sonst endgültig zerfallen würde. Das sind immer so kleine Beobachtungen. Oder von diesem Magazin, wo sie Limonaden aus der Ukraine verkaufen, die irgendwie so total gefärbt sind. Also lila, rot, grün, golden. So viele Farbstoffe schreibt er, dass man ein Einhorn anlocken könnte. Ja. Also das sind immer diese ganz unerwarteten Wendungen, die er hat und die ich sonst selten habe. Und auf der anderen Seite ist es halt eine wahnsinnig berührende und traurige und manchmal auch verzweifelte Geschichte. Und diese Verzweiflung zum Boden zu nehmen, um darüber zu tanzen und was Leichtes zu finden, das als Lebenseinstellung ist einfach mal super.
Mir hat besonders gefallen eben diese Schilderung des Magazins, das ein Hort der Nostalgie, der Sowjetnostalgie ist. Also diese ganzen Produkte dort, diese Kaviar, die Flusskrebs in Tomatensauce, der feierliche Krimsekt, die Matrioschkas, die gezuckerte Kondensmilch, der Quass und so weiter, ja. Und wie die da anfangen, quasi dieses Geschäft zu führen. Sie haben dann eine Angestellte, die wird besonders geschätzt, weil sie so eine authentische sowjetische Unhöflichkeit verkörpert. Da habe ich gedacht dann auch an die Wiener Kellner, wo ja früher auch in dieser Kaffeekultur Unhöflichkeit als Authentizitätsmerkmal verstanden wurde. Ein Hort der Sowjetnostalgie und nicht nur für russische Kunden, nicht nur für ukrainische, sondern auch für DDR-Kunden, die ja für also ältere Semester, die in ihrer DDR-Zeit halt auch viel mit diesen russischen Produkten zu tun hatten und auch die kommen daher mit einer gewissen Nostalgie. Das heißt, es ist so ein russischer Gemeinschaftsort und das in Verbindung zu heute ist, schafft natürlich wahnsinnige absurde und traurige Verbindungen, weil die Mutter ist ja voll von dieser Sehnsucht nach diesem, unter Anführungszeichen, russischen Raum. Und das Interessante ist, diese Mutter hat ja gar nicht in Russland gelebt. Die ist zwar in Sibirien geboren, ist dann aber in Moldawien aufgewachsen, als Erwachsener nach Kiew gekommen, hat ihre schönsten Jahre offenbar, obwohl es diese schrecklichen 90er waren, in der Ukraine verbracht und ist voller Nostalgie dorthin. Aber für sie ist das alles russisch.
Und dieses Magazin ist auch deswegen so wichtig, weil es Mutter und Vater haben da ja wirklich etwas geschaffen. Die sind als Flüchtlinge hergekommen und haben da etwas geschaffen. Es gibt also auf der einen Seite eine Bewunderung auch für die Leistung der Eltern. Es gibt eine sehr rührende Beschreibung, wie die Mutter und wie der Vater dort vorwirken und machen. Es ist also auch für ihn ein Teil Heimat. Und es ist wichtig, diese enge Beziehung zur Mutter zu spüren in diesen Beschreibungen, seine Mamuschka, um dann zu verstehen, wie unglaublich verstörend es für ihn ist, dass er jetzt plötzlich eine Mutter hat, die sagt, Butcher, das ist alles fake, das sind Schauspielerinnen und Schauspieler, die auf der Straße gelegen sind. Und als er dann in Kiew ist und es gibt Bombendrohungen und es gibt Luftalarm und er sagt es ihr und sie sagt, ja, ja, dir passiert schon nichts, weil die Russen, das wissen wir ja, die bombardieren ja nur militärische Ziele. Und der Versuch, ihr zunächst einmal zu erklären, dass es so nicht stimmt, woran er dann aber natürlich scheitern muss, weil es einfach zu schwer ist, zu hart ist, diese Propaganda zu tief sitzt, dann versucht es zum Teil zu vermeiden, was nicht geht, weil sie es nämlich immer wieder aufbringt und dann bis zum Schluss zu einer schon Art Versöhnung eigentlich übers Essen.
Ja, ja, wobei eine sehr fragile Versöhnung, die irgendwie im Roman dann, finde ich, nicht so gut funktioniert. Ja.
Du, Lani, haben wir das auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, es ist zwar schön, dass es so endet, aber wir glauben es ihm nicht ganz.
Es zeugt, glaube ich, eher vom Bemühen des Autors, vom Wunsch des Autors, dass es so eine geben könnte. Ja.
Aber ich finde manchmal, das ist mir auch bei Eurotrash vom Krach damals so gegangen, mir ist manchmal so ein Happy End, das sich aus dem großen, großen Wunsch des Autors speist, es möge gut ausgehen. Ich habe dann eine gewisse Sympathie dafür, weil ich einfach, weil man die Sehnsucht so stark dahinter merkt. Und deswegen.
Du verzeihst es ihm. Mindestens.
Mindestens.
Nein, ich fand diese Stellen rund um die Sowjetnostalgie und den Clash mit der Gegenwart oder die Verbindung mit der Gegenwart besonders berührend. Es sind ja so Details in dem Buch, ganz viele. Zum Beispiel dieser alte Herr, der schon so lange eine russische Quizshow hat. Und der kleine Dmitri Kapitelmann oder gleich Ich-Erzähler, der hat den schon immer so gern gehabt. Das war so eine Institution, diese alte russische Quizshow. Und dieser gütige Herr, und immer so wahnsinnig lieb. Ja. Mhm. Und dann sieht er eine moderne Ausgabe davon und da ist auch ein General dabei, ein General. Und der hat ein Geschenk mitgebracht. Die anderen haben auch Geschenke, Kekse, was weiß ich. Und der hat auch ein Geschenk für den Herrn so und so, diesen Quizleiter. Nämlich, das ist eine ukrainische abgeschossene Drohne, die er ihm überreicht. Und da sagt er, danke, und legt es zu dem Übrigen.
Ja. Und der Dimitri wünscht sich so, er würde ablehnen, aber natürlich kann er nicht ablehnen, sein Quizmaster. Das war eine sehr schöne Stelle. Ja. Ich glaube, wir lassen es da und gehen zum nächsten Buch.
Zu deinem Buch, auf das ich jetzt wirklich gespannt bin. Ich kriege jetzt eine Gratis-Rezension.
Susumi Suzuki ist 83 in Tokio geboren. Sie nennen es Schauspielerin für Erwachsenenvideos. Also sie kommt aus dem Rotlichtmilieu. Das spielt auch in diesem Roman eine Rolle, ist aber mittlerweile Soziologin und Kolumnistin. Und das hier ist ihr Debüt. Und es ist, wie gesagt, 112 Seiten lang. Und bevor ich jetzt noch drüber rede, ein Auszug.
Als ich anschließend nach Hause kam, sah mich meine Mutter, die vor der Schreibmaschine saß und aus dem Fenster gestarrt hatte, seltsam überrascht an. An der Uhrzeit konnte es nicht liegen. Ich hatte schon öfter woanders übernachtet oder war mitten in der Nacht nach Hause gekommen. Wenn meine Freundinnen und ich uns um die Zeit noch auf der Straße herumtrieben oder dahin gingen, wo Alkohol getrunken wurde, waren wir außerdem so clever, uns vorher in der Bahnhofstoilette oder bei irgendjemandem zu Hause umzuziehen. Also nicht in Schuluniform herumzulaufen, um nicht von Streetworkern aufgegriffen zu werden. Das machten wir nicht jeden Tag, aber immerhin so oft, dass meine Mutter sich auch nicht über meine geröteten Augen oder über die Klamotten wundern konnte, die ich ohne ihr Wissen gekauft hatte. Ich wäre bei einer Freundin gewesen, erklärte ich, und wollte nach einem kurzen Wortwechsel gerade ins Bad gehen, als sie meinen Arm packte und knapp über dem Ellbogen ihre Zigarette ausdrückte. Ich schrie. Reflexartig zog ich den Arm zurück, um mich zu befreien. Doch meine Mutter hatte zu viel Kraft.
Also da kapiere ich jetzt was nicht. Also was hat die angestellt, dass die Mutter so reagiert?
Sie war einfach nur aus und ist spät nach Hause gekommen. Es ist nicht viel passiert. Das ist genau das passiert, was beschrieben wird. Und die Mutter flippt vollkommen aus, weil sie Angst hat, die Tochter könnte auf die falsche Bahn geraten. Und das ist das Ergebnis. Und es geht noch weiter, weil sie zündet dann das billige T-Shirt an und das entflammt sich und sie wird Narben davon tragen. Und sie wird auf die falsche Bahn geraten. Sie wird als Animierdame arbeiten und diese Narbe wird ihren Wert mindern als Animierdame. Dieses Buch handelt von der sehr fragilen Beziehung dieser Frau zu ihrer Mutter, die, als sie im Sterben liegt, bei ihr unterkommt.
Mhm, wieder eine Mutterbeziehung. Das heißt, sie muss sie pflegen?
Sie pflegt sie nicht wirklich, sie versorgt sie eher. Also sie ist noch so weit, kann sie sich selber waschen, essen etc. etc. Aber sie braucht jemanden, der auf sie aufpasst. Und das ist auch nicht lange, weil sie kommt dann ins Spital zurück. Und wir erfahren von dieser Grausamkeit der Mutter. Wir erfahren davon, wie trotzdem eine Art von Versöhnung, nein, Versöhnung ist zu viel gesagt, wie eine Annäherung noch möglich ist. Trotzdem, wir erfahren von dieser Arbeit im Rotlichtmilieu. Wir erfahren, wie die Mutter dazu geworden ist, wie sie geworden ist. Natürlich auch das. Nein, das verrate ich jetzt lieber nicht. Ich sage aber jetzt keine Details.
Sag mir lieber, wie das Rotlichtmilieu geschildert wird. Ist das so mehr affirmativ? Oder?
Nein, 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 das nicht. Aber es ist sehr, sehr nüchtern. Also dieses ganze Buch ist sehr klar geschrieben, ohne Schnörkel. Also da wirst du keine Adjektive finden, die da herumwuchern, sondern das ist sehr klar und sanft dahin erzählt. Und es ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, es ist, also es wird jetzt nicht ein Horror gezeichnet, aber natürlich, wie dort Frauen bewertet werden, wie sie zu agieren haben, das wird natürlich sehr genau geschildert. Also affirmativ ist daran gar nichts. Man erfährt es erst langsam im Buch. Am Anfang erfährt man gar nicht, wohin sie geht. Sie geht nur aus der Tür und lässt die Mutter zurück und sie geht arbeiten und man weiß dann schon irgendwie, okay, wieso geht die am Abend arbeiten und wieso trinkt sie dort so viel? Und ich muss vielleicht sagen, was mich an diesem Buch so berührt hat und warum es auch so viele Leute so gerne gelesen haben, weil das ist, bin ja nicht nur ich, es gab meine Kollegin, die Linda Stift, hat die Rezension geschrieben, die war vollkommen hin und weg. Ich glaube, es ist ein sehr emotionales Buch über Grausamkeit und es ist emotional, aber so zurückhaltend erzählt, dass man selber die Möglichkeit hat, dem wirklich zu folgen. Weil wenn es mir so geht, es werden irgendwelche Dramen geschildert, wie zum Beispiel das, dann bin ich oft schnell weg. Weil ich mir denke so, oh Gott, jetzt will ich mal, dass ich irgendwie besonders entsetzt reagiere. Ne?
Und das, du fühlst dich emotional in Geiselhaft genommen.
Genau, genau, genau. Und dann reagiere ich darauf natürlich mit Trotz. Und das passiert bei diesem Buch nicht. Du kannst so quasi dem Ganzen einfach so folgen, auch eben durch diese sehr fast nüchterne Sprache, die dann ganz gegen Ende wirklich poetisch wird. Das ist ein wunderschöner, eben nicht versöhnlicher, aber da findest du jetzt nicht dieses Happy End, wo man sich denkt, da ist die Sehnsucht dahinter, das hält sie zurück. Aber es ist trotzdem ein schöner Schluss.
Und weißt du irgendetwas darüber, wie weit das jetzt autobiografische Bezüge hat?
Nein, das ist schon fiktional. Das ist schon fiktional. Also das ist eine erfundene Figur.
Man kann es direkt hoffen, weil wir gehen sowas von unter in Büchern mit autobiografischen Bezügen, die wir halt alle autofiktional nennen heutzutage, dass ich jedes Mal froh bin, wenn es keinen Bezug hat zum Autor.
Manchmal freut man sich richtig über Fantasie, oder? So.
Genau. Dann schauen wir, was in puncto Fantasie der nächste Podcast hergibt.
Wir hören uns wieder in 4 Wochen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Eine schöne Lesezeit noch.
Christian Kracht, Air, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Dimitri Kapitelmann, Russische Spezialitäten, erschienen bei Hansa Berlin. Susumi Suzuki, Die Gabe, erschienen bei S. Fischer.
Presse Play. Die Bücherei.